Und ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, den Propheten Jesaja. Ich möchte einige Verse mit euch ansehen. Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Jesaja 61, 1 bis 3. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Amen. 800 Jahre nach dem Propheten Jesaja, nachdem diese Worte das erste Mal gesprochen wurden, sind die Zuhörer in der Synagoge in Nazareth schockiert, denn der junge Wanderprediger mit eher informeller Ausbildung, der heute die Schriftlesung halten durfte, sagt nach dieser Passage: Heute sind diese Worte der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Er sollte eigentlich, wie gesagt, nur eine Schriftlesung übernehmen. Das ist manchmal so eine Sache, wenn man Jesus bittet, eine Sache, ein Detail zu regeln, dann plötzlich macht er auch noch andere Dinge in deinem Leben. Das kann manchmal passieren. Und das Schockierende ist, er nimmt diese Worte der Schrift persönlich. Und zwar nicht in dem Sinne, ich habe hier auch eine persönliche Anwendung für mich gefunden, das spricht gerade irgendwie zu mir, sondern das, was Jesaja sagt, da geht es um mich. Der Prophet sprach von mir, der dachte an mich. Das ist mein Auftrag. Gott hat mich beauftragt und gesalbt, sagt Jesus, um gute Botschaft zu verkündigen. Dafür bin ich gekommen. Jetzt ist diese Zeit erfüllt. Und dann denken wir darüber nach, was Jesus noch gesagt hat. Bekannt haben wir neulich, Anfang dieser Woche, darüber gesprochen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Darum geht es. Gott ist voller Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Deshalb hat er Jesus zu uns gesandt. Deshalb hat Jesus sich selbst hingegeben als Opfer. Deshalb lädt er uns jetzt ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit ihm, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, weil er uns so sehr liebt. Und deshalb ermutigt er uns, seinem Wort Glauben zu schenken, unsere Herzen nicht zu verhärten, wenn wir seine Stimme hören, wie wir vorhin gehört haben. Es ist ein Wort, das lebendig ist, das lebendig macht. Das sind nicht einfach nur ein paar interessante Gedanken, sondern Gott selbst spricht. Und es geht eben nicht nur um ein bisschen mehr Lebensqualität, das habe ich schon oft gesagt, sondern es geht um Leben und Tod. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. In Johannes 5 heißt es, die, die an ihn glauben, die sind vom Tod ins Leben durchgedrungen. In dem Moment, wo sie das im Glauben empfangen, was Jesus ihnen schenkt. Und dieses ewige Leben, das ist dann nicht erst so, wenn du stirbst, kommst du in den Himmel und dann fängt das an. Sondern das ist ein Leben, was dir Jesus hier schenkt und was auch durch den Tod dann nicht aufgehalten werden kann. Und bei Jesaja sehen wir diese gute Botschaft, die wirkt sich konkret aus. Dieses Leben, was er schenkt, Das ist ein Leben, in dem Dinge heil werden. Er schenkt Heilung. Er schenkt Befreiung. Er schenkt Trost. Und das dürfen wir erwarten. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Gott ist da und er hat die Fülle für dich. Und dann geht es noch weiter, wenn du dich dann fragst, ja, was mache ich denn dann? Was möchtest du von mir? Oder was sollen wir als Gemeinde tun? Was ist unser Auftrag? Jesus hat uns berufen, da haben wir viel davon geredet, ihm nachzufolgen. In seinen Wegen, in seinen Fußspuren unterwegs zu sein. Und dazu gehört dann ganz natürlich auch, dass wir die Dinge tun, die er tut. Oder dass wir die Dinge tun, die er getan hat. Da gibt es natürlich unterschiedliche Level, sage ich mal. Es gibt einige Dinge, die sind einmalig bei Jesus. Er hat dich nicht berufen, dein Leben für die Sünden der Welt hinzugeben oder so etwas. Das hat er ein für alle Mal getan. Aber den Dienst, von dem hier in Jesaja 61 gesprochen ist, was Jesus aufgreift in der Synagoge von Nazareth, diesen Dienst gibt Jesus ausdrücklich an seine Jünger weiter. Er sagt ihnen dann bei den Aussendungen, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und wir sehen dann in diesem Text, was aus den Elenden wird, die hier angesprochen werden, denen hier das Evangelium verkündigt wird. Dass sie genannt werden in Vers 3. Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich weiß nicht, was bei dir so für ein Bild entsteht, wenn du hörst Bäume der Gerechtigkeit. Man könnte denken an so eine unerschütterliche Eiche oder was auch immer, die eben durch Jesus in unerschütterlicher Gerechtigkeit vor Gott steht. Wenn Jesaja von Bäumen der Gerechtigkeit spricht, denkt er wahrscheinlich an die Bäume der Ungerechtigkeit. Das waren die Bäume auf den Höhenheiligtümern in Israel, wo die Israeliten anderen Göttern ihre Opfer gebracht haben und allerlei Dinge getrieben haben, die Gott ihnen verboten hatte. Und diejenigen, die von Gott Heilung, Befreiung und Trost erfahren, die sollen jetzt im Gegensatz dazu in Gerechtigkeit, in Treue vor Gott stehen. Da, wo Verzweiflung war, da hat Gott neues Leben gepflanzt. Und sie können und wir können wachsen und reifen und Frucht bringen. Und wir können eine Quelle der Kraft werden für andere Menschen, die verzweifelt sind, die gebrochen sind. Es ist das Wunderbare bei diesem Segen, den Gott fließen lässt, dass das nicht bei dir oder bei irgendwem stoppt, sondern es geht weiter. Und du hast es empfangen, auch durch jemand anders wahrscheinlich, der dir so zum Segen geworden ist, der das auch mal selber erlebt und empfangen hat. Und so ist das ein Fluss, der weitergeht. Und wir können diese Quelle der Kraft werden, nicht weil wir jetzt schon alles drauf haben, alles wissen, alles erfahren haben, aber weil wir erfahren haben, dass diese Kraft der Gnade in unserem Leben was bewirkt hat. Und das können wir bezeugen. Und wir wollen uns diese Verheißung anschauen, die hier formuliert werden. Und immer mit dieser doppelten Frage, was möchte Jesus an uns tun? Was möchte er an mir, an dir tun? Und dann, was möchte Jesus durch mich, durch dich an anderen tun? Und das ist generell ein guter, doppelter Blick auf die Verheißung, die wir in Gottes Wort finden. Also, er spricht von Heilung. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Vielleicht ist das eine Erfahrung, die du teilst, dass dein Herz gebrochen wurde. Über Leid, das du selber erfahren hast oder auch Leid, dessen Zeuge du geworden bist in deinem Umfeld. Vielleicht auch über dein Scheitern in bestimmten Situationen, über Schuld, die du auf dich geladen hast. Du sagst, ich dachte, ich wäre doch schon längst weiter gewesen und wieder falle ich da auf die Nase. Und du darfst sicher sein. Du darfst sicher sein. Jesus sieht dich in deiner Situation und du bist ihm nicht egal. Übrigens unabhängig davon, ob du schon ganz lange mit ihm unterwegs bist, ob du bisher immer ohne ihn gelebt hast oder ob du vor kurzem oder vor längerem dich von ihm entfernt hast. Vielleicht sogar gesagt hast, mit dir will ich nichts zu tun haben. Dieses Gefühl beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Er sieht dich. Er denkt an dich. Du bist ihm wichtig. Und er möchte dir ganz nah sein. Er möchte in deine Situation hinein. Er möchte deine Schmerzen mittragen. Ja, er hat sie getragen am Kreuz, als er für dich gestorben ist. Und nichts, was du erlebt hast, kann zu groß sein für Jesus. Nach dem Motto, na, da kann ich jetzt auch nichts machen. Und nichts ist zu klein für ihn. Manchmal haben wir so eine falsche Bescheidenheit. So, damit will ich doch jetzt Jesus nicht behelligen. Der hat Wichtigeres zu tun. Nein, er sieht dich. Und er möchte dir Heilung schenken. Und er möchte uns gebrauchen, das ist jetzt der andere Blickwinkel, um seine Medizin zu einer Generation von zerbrochenen Herzen zu bringen. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Und seit Pfingsten können wir als Nachfolger von Jesus sagen, der Geist des Herrn ist mit uns. Er hat in uns Wohnung genommen, mit seinem Leben, mit seiner Kraft. Und er beauftragt und er befähigt uns, Heilung zu den Menschen zu bringen, an Leib, Seele und Geist. Und ich sehne mich danach, dass diese Gemeinde mehr und mehr ein Ort der Heilung wird, wo Menschen von Krankheiten geheilt werden, wo ihre Seelen Heilung erfahren und wo sie geistlich in ihrer Beziehung zu Gott gesund, heil, ganz werden. In unserem Gebetsdienst, in unseren Gesprächen, in Seelsorge, aber auch einfach so, weil wir in der Gegenwart Gottes sind miteinander, im Lobpreis, sogar in der Predigt, in den Gesprächen, dass wir merken, wow, Gott hat was getan. Ich habe das gestern gesagt hier im englischen Gottesdienst. Dann sagte hinterher jemand, ich bin mit, was war das, Brustschmerzen in den Gottesdienst gekommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die waren weg. Und ich sage einfach, wir können dann überlegen, ja, vielleicht wäre das sowieso und keine Ahnung. Aber wir können auch einfach sagen, Gott sei die Ehre. Er hat gehandelt. Und wir wollen mehr davon sehen. Der lebendige Gott ist in unserer Mitte und wir erleben schon etwas davon. Und ich glaube, er hat noch mehr für uns. Amen. Heilung und das Nächste, was verheißen ist, ist Befreiung. Zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Ein gnädiges Jahr des Herrn, das ist im alten Israel das Erlassjahr oder das Jubeljahr. Es gab ein Sabbatjahr, das vorgesehen war, das auch heute noch in Israel gehalten wird. Alle 7 Jahre soll das Land brach liegen. So wie wir den Sabbat halten sollen, alle 7 Tage soll das Land sich alle 7 Jahre erholen können. Und nach 7 mal 7 Jahren, die Rabbis streiten sich dann, ob das dann im 49. oder im 50. Jahr ist, soll es ein Erlassjahr geben. Und das ist sozusagen so ein Reset. Da werden die Schulden erlassen, da werden die Sklaven freigelassen, das Land und Gebäude, Besitz, Grundbesitz geht an die ursprünglichen Besitzer zurück. Gefangenen wird die Freiheit verkündigt. Und dieses Erlassjahr wurde am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, jeweils ausgerufen, wenn der Hohepriester im Heiligtum geopfert hat für seine eigenen Sünden und für die Sünden des Volkes. Und wir dürfen heute sagen, wir haben einen größeren Versöhnungstag, an dem ein größeres Opfer gebracht wurde, nämlich ein Opfer, das ein für alle Mal gilt. Können wir im Hebräerbrief nachlesen. Nicht jedes Jahr neu, sondern Jesus hat sich selbst als Opfer gebracht, ein für alle Mal. Und wenn ihr in Lukas 4 lest, wie Jesus diesen Text vorliest in Nazareth, in der Synagoge, dann fällt euch vielleicht auf, dass er hier was auslässt. Nämlich das mit dem Tag der Vergeltung unseres Gottes. Kann man überlegen, okay, wollte er einfach nett sein? Oder so wie manchmal bei Psalmlesungen, wenn man dann so Sachen überspringt, die dann irgendwie in den Flow des Gottesdienstes nicht so reinpassen, weil die so ein bisschen rabiat werden. Passt irgendwie nicht zu Jesus. Nein, er lässt es hier aus an der Stelle bei der Schriftlesung, weil dieser Tag der Vergeltung, der trifft ihn selbst. Der passiert am Karfreitag. Der passiert am Kreuz. Und Jesus nimmt die Last und die Strafe der Schuld ja auf sich. Und mit diesem Opfer beginnt ein Erlassjahr, was bis heute andauert. Das ist das, was wir meinen, wenn wir von Gnadenzeit sprechen. Wir können jetzt umkehren zu Gott. Wir können in eine heile Beziehung mit ihm kommen. Befreiung aus der Gefangenschaft ist möglich. Und wenn du merkst, dass du unfrei bist, dass du festhängst in deiner Schuld vor Gott oder vor anderen Menschen, manchmal ist es so, dass wir sagen, ja, Gott hat mir wahrscheinlich vergeben, aber ich kann mir selber nicht vergeben. Auch das ist so eine Gefangenschaft. Wenn du festhängst in deiner Grübelei oder in Gedanken von Ablehnung oder in Abhängigkeiten oder irgendwelchen Praktiken, Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Du musst da nicht drin festhängen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gilt, was sein Wort sagt. Nämlich zur Freiheit hat Christus dich befreit. In ihm bist du frei von allem, was dich bedrängen will. Manchmal leben wir vielleicht so, als wenn wir, dass wir noch im Käfig sitzen, obwohl die Tür längst auf ist. So, ja, das kennen wir hier drin, das ist irgendwie gemütlich, wir wissen, was wir hier haben. Vielleicht bist du mal darüber gestolpert, dass Jesus immer wieder Menschen fragt, so einen gelähmten Bettler oder einen Blinden am Wegesrand, ja, was hättest du denn gerne, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Und man könnte denken, dass dann die Jünger daneben stehen und sagen, naja, ist das jetzt nicht offensichtlich oder so. Aber Jesus will das wissen, willst du überhaupt geheilt werden? Willst du überhaupt frei sein? Willst du da raus? Dann manchmal ist es eben ganz bequem, in dem Alten drin zu bleiben. Aber er will dich in die Freiheit führen und er hat die Freiheit für dich. Und er will dich gebrauchen, dass du anderen diesen Weg in die Freiheit zeigst. Schließlich spricht Jesus und spricht Jesaja von Trost. Zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Das ist eine herrliche Perspektive. Und nun hat Trauer ihren Raum und die muss ihren Raum haben. Im Predigerbuch heißt es, ja, Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit. Das spulen wir nicht vor. Wir brauchen diese Zeit. Wir haben diese Woche Abschied nehmen müssen von einem Menschen, der uns sehr, sehr kostbar ist und bleibt. Und diese Trauer, die kürzen wir nicht ab. Das ist einfach nicht gesund. Aber wir dürfen wissen, auch da ist Trost. Wir bleiben nicht in einer Trostlosigkeit. Trost heißt ja nicht, dass die Trauer sofort verschwunden ist. Aber dass es einen Weg nach vorne gibt. Es gibt auch eine Traurigkeit nach Gottes Willen, von der Paulus mal spricht in 2. Korinther 7. Da geht es um die Trauer über meine eigene Schuld, über meine eigene Sünde. Und die, sagt Paulus, da liegt ein Segen drauf, wenn sie dich eben dazu bringt, dass du zu Jesus kommst damit, dass du umkehrst, dass du sie abgibst, dass du frei wirst. Also nicht, dass es dir schlecht geht, ist gut, ja, und dass irgendwie die Reue muss richtig knirschen oder so. Ohne Tränen ist das keine richtige Bekehrung und so weiter. Darum geht es nicht. Aber wenn da eine Traurigkeit ist, die dich auf die Knie vor Jesus bringt, da kann auch neue Freude wachsen. Luther spricht dann von der fröhlichen Buße. Ja, die fröhlich ist, eben weil da Jesus mich beschenkt und mich befreit. Es gibt aber auch eine Traurigkeit, die einfach runterzieht. Wo ich leide unter der Last der Welt, in einer allgemeinen Schwermut, in einer allgemeinen Dunkelheit festhänge. Und nochmal, es gibt auch ein Weinen mit den Weinenden. Es gibt ein Leiden an der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich glaube, das sind kostbare Tränen. aber das darf uns nicht sozusagen unter die Wasseroberfläche ziehen, dass wir keine Luft mehr kriegen. Jesus möchte da hineinleuchten mit seinem Licht des Evangeliums, mit seiner Hoffnung. Und da, wo wir in solchen Situationen konfrontiert sind, können wir unser Licht leuchten lassen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, weil ihr so helle seid, sondern weil er euch erleuchtet hat mit seinem Licht. Und jetzt könnt ihr dieses Licht auch zu Menschen tragen, die ja im Bild im Dunkeln sitzen. Und Licht leuchten lassen heißt dann eben nicht, dass ich irgendwelche Antworten präsentiere, die keiner hören will und die in dem Moment einfach nicht helfen. Ja, Hiobs Freunde oder so, das war nicht sehr erfolgreich, wenn du jemandem erklärst, warum er jetzt in der Situation ist und so. Aber das Licht von Gottes Hoffnung da hineinleuchten lassen. Also, wenn du mit jemandem zu tun hast, der unter Depressionen leidet, wenn du dem sagst, sei doch mal ein bisschen fröhlich, guck mal, die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, das wird ihm nicht für 5 Minuten helfen. Aber ich glaube, die Begegnung, die Erfahrung, hier ist jemand an meiner Seite, der hat Hoffnung. Ich kann das gar nicht verstehen. Aber der sagt, ich bleibe da und es kommen andere Zeiten. Und ich bleibe an deiner Seite. Ich glaube, das kann helfen. Jesus gibt nicht billige Antworten, er gibt Hoffnung. Und wir müssen nicht aufgeben, denn er ist da. Und er will Herzen berühren. Da, wo jetzt noch Bedrückung ist, da will er Lobpreis wachsen lassen. Also wenn du selbst das Gefühl hast, dass du so hinter so einem dunklen Schleier lebst, dann mach dich drauf gefasst. Jesus will da reinleuchten und er will dich wärmen mit seinem Licht. Sein Licht ist nicht so ein kalter Suchscheinwerfer, ja, so wie so ein Knastinnenhof oder so, sondern ein Licht, das dich wärmt. Er will dir schenken, dass alles Schwere von dir abfallen kann und dass du vor ihm jubeln kannst. Jesus verspricht große Dinge. Die Einladung gilt, habe ich gesagt. Ich bin überzeugt, dass er den Mund da nicht zu voll nimmt. Und die Einladung gilt, sich darauf einzulassen. Es ist genug da für jeden. Und diese Einladung anzunehmen, kann heißen, einfach im Gebet einen Schritt zu gehen, dass ich Jesus sage, ich gebe dir das, was mich belastet. Oder ich will mich von dir senden lassen, ich will mich von dir gebrauchen lassen. Er will dir Heilung und Befreiung und Trost schenken, was immer du brauchst. Und er will dich, er will uns zu großem gebrauchen. Und nicht nur das Verwundete, das Trauernde, Versklavte sich wohlfühlen bei uns und mal durchatmen können, sich mal ausruhen können, und bis sie dann ihre Last wieder schultern und weiterziehen, sondern dass wirklich Heilung geschieht, dass wirklich Befreiung geschieht, dass wirklich Trost geschieht. Dafür hat er uns so beschenkt. Dazu hat er uns berufen. Dafür sind wir auch miteinander als Gemeinde unterwegs. Ich will dafür mein Leben einsetzen, gerne mit euch gemeinsam, dass Menschen durch die Kraft Gottes verwandelt werden. Und lass uns danach ausstrecken. Lass uns um offene Augen bitten für Not um uns herum. Und lass uns Schritte gehen, dass wir das Licht und die Liebe von Jesus da hineinbringen, aus dem Reichtum, den er uns geschenkt hat. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Amen.